Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann wollen wir aufschlagen, Offenbarung Kapitel 20. Und ich lese uns die Verse 1 bis 10, aber wir werden heute Morgen höchstens bis Vers 6 kommen. Und es gibt keinen in unserer Mitte, der glücklicher ist wie ich, dass wir in Kapitel 20 sind der Offenbarung. Ihr Lieben, wir haben über die Trübsalzeit nachgedacht. Mensch, das war manchmal sehr schwer. Und ihr habt mir manchmal sehr, sehr leid getan, diese Dinge zu hören. Also das ist schon allerhand, was uns mitgeteilt wird in den Kapiteln 4 bis 19. Ja, und dann, meine Haare sind grau geworden dabei. Wirklich wahr, wenn man versteht, wie ernst doch diese Angelegenheiten sind, die uns mitgeteilt werden. Und dann wird einem auch deutlich, oder zumindest mir wurde das deutlich, gerade am Anfang der Offenbarung in Kapitel 1, Vers 3 steht geschrieben, dass derjenige, der die Offenbarung liest und die Worte der Offenbarung behält, und eigentlich steht geschrieben, der es laut liest, und ich lese laut, jetzt die ganzen Jahre hindurch habe ich laut gelesen, sodass ihr mitlesen konntet, ja, der ist gesegnet. Ja. Und die Frage ist immer diese, naja, wenn man die Offenbarung liest, in welcher Weise wird man dann gesegnet oder in welcher Weise ist man denn glückselig? Das ist das Wort, was gebraucht wird. Übrigens, das Wort wird auch in unserem Kapitel wieder mal gebraucht, glückselig. Besonders, wenn man diese Dinge liest, die in der Trübsalzeit uns als Realität dargestellt werden, diese schrecklichen, schrecklichen Gerichte. Wie kann man glückselig sein? Über diese Dinge zu lesen, nur dann, ihr Lieben, wenn wir verstehen, dass wir als Gemeinde davor verschont werden. Das ist mein Verständnis. Nicht jeder glaubt das, manche denken, wir müssen als Gemeinde durch die Trübsalzeit gehen. Ja, herzlich willkommen, das zu tun, aber ich bin froh, dass das lesend die Heilige Schrift, nachdenken darüber, was gerade auch über die Entrückung gesagt wird, der Gemeinde eigentlich verdeutlicht wird, den Heiligen des Gemeindezeitalters verdeutlicht wird, dass sie verschont werden. Ja, das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben. Im Englischen heißt das the blessed hope, ja, die wir als Gemeinde haben, dass der Herr Jesus für uns kommt, so wie er in Johannes 14 das gesagt hat. Ja, und er sagt zu seinen Jüngern, dass ihr Herz nicht verzagen soll. Ja, er kommt, um uns abzuholen, seine Jünger abzuholen und dann uns dahin zu nehmen, ja, wo er selbst jetzt im Moment auch ist. Blessed Hope, wunderbar. Wie auch immer, Kapitel 20, Vers 1 bis 10. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und hatte große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn, also den Abgrund, und versiegelte über ihn. Also es wurde verschlossen und dann noch ein Siegel drauf getan, der Siegel Gottes, damit der schön im Abgrund bleibt und nicht rauskommt. Ja? Damit er die Völker nicht mehr verführte oder verführe. Und hier wird uns auch die Realität gezeigt, in der wir im Moment leben. Im Moment ist das noch so, ja, dass Satan die Völker verführt. Und wir sehen das sehr, sehr deutlich. Ja. Bis vollendet würden die 1000 Jahre. Und danach muss er losgelassen werden und für eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht gegeben, und die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild, aha, und nicht angenommen hatten das Malzeichen an ihrer Stirn und auf ihrer Hand, diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Und dann wird gesagt in Vers 6, glückselig ist der und heilig, der teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen zu verführen die Völker und an den vier Enden der Erde den Gog und den Magog. Aha, hier wird uns gezeigt, wann Gog und der Magog sich nun im Krieg gegen Jesus Christus vor Jerusalem versammeln wird, nämlich nach den 1000 Jahren. Sie zu versammeln zum Krieg, aber Gott tut es, ja, interessanterweise, sie zu versammeln zum Sieg, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Welche Stadt ist das? Ist bestimmt nicht Kelowna. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo das Tier und der falsche Prophet waren. Ja? Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir wollen uns verneigen zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass in deinem Wort uns ganz klar den Plan unseres himmlischen Vaters offenbarst. Und es ist eine gewaltige Verantwortung, die wir haben als deine Nachfolger und als Kinder Gottes, diese Dinge uns anzuschauen, diese Dinge zu studieren, zu verstehen. Sie sind nicht einfach so uns gegeben, sondern sie sind uns gegeben, damit wir etwas verstehen. Und eins verstehen, wir lesen diese Dinge, dass Gott, unser himmlischer Vater, alles in seiner Hand hält und nichts aus dem Ruder gerät und dass alles seine Ordnung hat, eine wunderbare, herrliche Ordnung. Und wenn wir das Universum uns anschauen, das Kosmos anschauen, dann sehen wir diese Ordnung, die nicht von alleine entsteht. Von alleine entsteht nur Chaos. Diese Ordnung ist von Gott. Und auch die Zukunft, wenn wir uns die Zukunft anschauen, diese Ordnung der Zukunft ist von Gott, unserem Vater. Und deshalb brauchen wir keine Angst zu haben. Und deshalb brauchen unsere Herzen nicht zu verzagen. Und so danken wir dir heute Morgen für dein Wort, Herr Jesus Christus, für die Ermunterung in deinem Wort. Lehre uns selbst durch den Heiligen Geist und lass uns einfach aufmerksam sein. Amen. Amen. So, wir kommen also in diesem 20. Kapitel der Offenbarung zu einem neuen Kapitel, nicht nur neuen Kapitel der Offenbarung. Wir verstehen, die Stimmung ändert sich, ja, von Kapitel, die Kapitel, die wir vorher uns angeschaut haben, über die Trübsalszeiten und die Gerichte, sondern es ist auch ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte. Ja. Es ist der Zeitabschnitt, hier angesprochen, den wir auch als das tausendjährige Reich kennen oder das Reich des Messias kennen oder das Millennium. Bevor wir uns drei Dinge anschauen, auf die uns der Text hinweist im Zusammenhang des Millenniums, an dieser Stelle, es gibt bei weitem mehr, aber diese drei Dinge wollen wir uns vergegenwärtigen, weil sie im Text sind, möchte ich darauf hinweisen, und das wissen wir auch, dass heutzutage in sehr vielen Gemeinden das tausendjährige Reich wortwörtlich nicht mehr gelehrt wird. Viele glauben nicht mehr dran, viele lehren das gar nicht mehr. Und deshalb war es gerade gestern so erfrischend, mit dieser Familie zu sitzen und dann auszutauschen, zu erleben. Sie glauben auch an das wortwörtliche Reich. Und übrigens, auch bei den Baptisten ist das so. Wenn man in eine Baptistengemeinde geht, sie glauben das, in eine andere Baptistengemeinde geht, sie glauben das. Man muss schon genau hinhören, was das Verständnis ist. In sehr vielen Baptistengemeinden glaubt man nicht mehr an ein wortwörtliches tausendjähriges Reich. Manche glauben, dass die 1000 Jahre einfach symbolisch für eine lange Zeit stehen. Ja, manche sagen und lehren, Das ist nicht die Lehre der Baptistengemeinde, aber in manchen Glaubenskreisen lehrt man, dass wir schon im tausendjährigen Reich sind. Das leuchtet mir zum Beispiel nicht ein, weil nach diesem Verständnis, wenn wir im tausendjährigen Reich uns befinden, dann leben wir eigentlich schon seit 2000 Jahren in dem tausendjährigen Reich. So wie können 2000 Jahre genau 1000 Jahre, 2000 Jahre, in denen wir leben, 1000 Jahre der Bibel sein. So, das leuchtet mir nicht so ein. Und wir werden manche anderen Stellen lesen, und wir kennen die auch, die ganz genau uns darauf hinweisen, was der Zustand, ja, unser Zustand, der Zustand der Schöpfung in dieser Zeit sein wird. Aber ich glaube, das wortwörtliche tausendjährige Reich, dass es das Reich geben wird, es ist das Reich, das eigentlich den alttestamentlichen Heiligen versprochen worden ist. Ja? Nicht in erster Linie der Gemeinde, sondern Israel, den alttestamentlichen Heiligen. Ja? Und es ist ein Reich, das seinerzeit der Messias Jesus Christus war ein jüdischer Mann, ja, als König der Könige und Herr aller Herren, von Jerusalem aus regieren wird über die ganze Erde. Jerusalem wird die Hauptstadt der Welt sein, und Israel wird nicht nur ein Land irgendwo auf einer Landkarte sein, sondern es wird das Zentrum dieses weltweiten Reiches sein, das Messias regieren wird. Und ihr Lieben, auch im tausendjährigen Reich gibt es eine Welteinheitsregierung. Ist uns das bewusst? Jesus, ja, wird diese Welteinheitsregierung herrschen, und wie herrlich, wie schön wird das sein. Eine Stelle aus vielen anderen möchte ich uns vorlesen, aus Jesaja 11, wenn ihr das aufschreiben wollt, 6 bis 12. Und hört einmal hin, wie uns diese Zeit eigentlich beschrieben wird. Jesaja 11, 6 bis 12. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein, und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden. So, wenn wir das alles vergeistlichen müssen, ja, wer ist die Kuh? Wer ist die Bären? Wer ist das Kalb? Wer ist der Löwe? Ja, versteht ihr? Versteht ihr das Problem? Was diejenigen haben, die das Ganze vergeistlichen oder sinnbildlich zu verstehen haben? Nein, nein. Wortwörtlich wird hier uns gesagt, wie der Zustand sein wird in dem tausendjährigen Reich. Ihr kommt aus Ostpreußen, ihr kommt aus vielen anderen Stellen. Wie war das bei euch gewesen damals vor dem Krieg oder während des Krieges? Habt ihr diese Zustände gehabt? Dass der Löwe, wie zum Beispiel hier geschrieben steht, Stroh frisst wie ein Rind, habe ich noch nie erlebt. Das ist ein Vegetarian, ja? Löwe, habe ich noch nie erlebt. Aber wie auch immer, ich lese weiter. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Was ist eine Natter? Das ist eine Schlange, eine sehr gefährliche Schlange. Und wenn die beißen, du hast keine gute Zukunft vor dir. Das ist sehr schmerzhaft. Ja, du wirst sterben. Und er spielt da, der Säugling. Und er entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Otter ist auch eine sehr gefährliche Giftschlange eigentlich. Sie werden nichts Böses tun. Noch verderben. Verderbt handeln, so, auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Die Wasser den Meeresgrund bedecken, das Wasser bedeckt den Meeresgrund komplett. Ja, und das ist der Hinweis, wie es im tausendjährigen Reich sein wird. So, die Menschen werden wissen über Jesus, die Menschen werden Jesus erleben, Jesus sehen, dass er der König der Könige und Herr aller Herren ist. Und dann, selbst dann, werden sich noch manche gegen ihn erheben. Und das wird geschehen an jenem Tage. Da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais. Wer ist das? Sie werden fragen nach Jesus. Ja? Der als Banner für alle Völker da steht. Jesus wird das Zeichen sein. Banner ist eigentlich eine Fahne. Ja? Die sichtbar irgendwo ist. Ja, so, und das ist der Hinweis. Ja, die Völker werden wissen, aha, Jesus, er ist der Messias, er regiert von Jerusalem aus, Er ist der König aller Könige und aller, Herr aller Herren. Dann wird gesagt, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Seine Ruhestätte, da wo Jesus sein wird, das wird etwas Herrliches sein. Und so können wir weiterlesen, ihr Lieben. Hosea 3, Vers 4 und 5. Joel 3, 9 bis 12. Amos 9, 8 bis 15. Micha 4, 1 bis 8. Sacharja 14, 1 bis 14. Und viele, viele andere mehr, die ganz genau davon sprechen, wie das tausendjährige Reich aussehen wird. Wir brauchen uns da keine Fantasien zu machen, keine Gedanken zu machen. Die Bibel sagt uns ganz klar, wie es aussehen wird. So, warum wissen heute viele, die in die Gemeinde gehen, über diese Dinge nicht? Wisst ihr warum? Weil wir die Bibel nicht mehr lesen. Naja, wir schon. Wir sollten die Bibel lesen. Weil die Christen ihre Bibel nicht mehr lesen. Und wenn sie die lesen, dann lesen sie nur das Neue Testament und nicht mehr das Alte. Oh, das Alte ist zu schwer. Ist das Alte Testament Wort Gottes? Absolut. So, warum lassen wir diesen Teil der Heiligen Schrift weg und sagen, wir konzentrieren uns auf das Neue Testament? Und dann hat man auch kein Interesse an Prophetie. Dann hat man auch keine von Sitzen, wie man sagt im Deutschen. Man hat keine Ahnung davon, was die Heilige Schrift in Bezug zum tausendjährigen Reich sagt und manchen anderen Dingen auch. Ja? Und dann ist man erstaunt. Da hört man eine Predigt über den Drücken und denkt, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ganz Leben zur Gemeinde gehört. Das ist erschreckend eigentlich. Erschreckend. So, eine besondere Zeit wird Israel versprochen von Gott selbst durch die Propheten. Ja, und es ist ein wortwörtliches Versprechen, ihr Lieben. Es ist nicht, seinerzeit hat Gott versprochen, Israel das Land zu geben, das Land Israel zu geben. Hat er das wortwörtlich erfüllt oder ist das geistlich zu verstehen? Er hat es wortwörtlich erfüllt. Und das Interessante ist, die Grenzen, die Israel versprochen worden sind, von Gott selbst, sind durch die ganze Zeit der Geschichte Israels nie erreicht worden. Das heißt, es muss einen Zeitpunkt geben in der Geschichte, in der Historie des Menschen, wo diese Grenzen dann erreicht werden. Sonst wäre Gott ein Lügner. Und das gibt's nicht. Ja? So interessant. So, und jetzt schaut mal meinen Text. Noch einmal. Wenn ihr mitgezählt habt, dann habt ihr festgestellt, dass in den ersten 10 Versen dieser Begriff 1000 Jahre, wie oft erwähnt wird? 6-mal. So, in 10 Versen wird immer wieder gesagt in dem Wort Gottes, 1000 Jahre, 1000 Jahre, 1000 Jahre. Wird nicht dazwischen gesagt, lange Zeit, 1000 Jahre, lange Zeit, 1000. Wird immer wieder gesagt. So, wenn das Wort Gottes 6-mal in 10 Versen uns als Lesern verdeutlicht und sagt, 1000 Jahre, was sollen wir verstehen? Lange Zeit? Wir sollen verstehen, es werden genau 1000 Jahre sein. Ach, ihr Lieben, das ist schon interessant. Interessant, was die Menschen manchmal für Gedanken haben. Einfach dadurch, weil sie in einer bestimmten Tradition aufgewachsen sind und viele Dinge einfach so übernehmen, ohne selbst die Bibel zu lesen und zu studieren. Das ist schade, das ist schade. Ich komme ja auch nicht unbedingt aus diesem Hintergrund, wo das gelehrt worden ist. Nein, es ist nicht gelehrt worden. Aber durch das Lesen der Bibel und besonders durch die Offenbarung, ich bin der, der am meisten lernt von uns allen. So, 1000 Jahre sind 1000 Jahre. So, und jetzt in den ersten 3 Versen lesen wir die erste Information, die Johannes stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes an die Leser der Offenbarung weitergibt, im Zusammenhang der 1000 Jahre. Und was ist das Erste, was uns versichert wird in den ersten 3 Jahren im Zusammenhang der 1000 Jahre? Der Satan wird gebunden. Das sollen wir wissen. Und das bedeutet, ihr Lieben, ist der Satan heute noch frei? Naja, das wissen wir. Das wissen wir. Verführt er viele Menschen? Oh ja. Und wir werden auch oft genug in die, ja, manchmal versucht, verführt. Und es ist gut, dass wir den Heiligen Geist haben. Es ist gut, dass der Herr Jesus auf uns aufpasst, sodass wir nicht völlig auf die Nase fallen. Ja, aber selbst wenn wir fallen, dann wissen wir doch, was wir zu tun haben. So in den ersten drei Versen wird uns versichert, was mit dem Satan geschieht. Hier wird von einem bestimmten Schlüssel gesprochen, hier wird von einer großen Kette gesprochen. Sehr, sehr interessant. Und dann wird auch davon gesprochen, dass er in den Abgrund geworfen wird, damit er die Völker nicht mehr verführt. Und dass dieser Abgrund abgeschlossen wird und da wird noch ein Siegel drauf gemacht, so, der kann da für die nächsten 1000 Jahre bleiben. Mensch, was für eine Zeit wird das sein? Aber das Interessante hierbei ist es wiederum, wir lesen den Text und wir sehen, Gott hat es nicht nötig, zu kommen und selbst einzugreifen. Er schickt seinen Engel, nur sagt dem Engel, du wirst mit dem Satan schon fertig. Und der Engel wird fertig mit dem Satan. Er bindet ihn. Er hat viel mehr Macht. Ja? Das spricht einfach für mich, ich sehe das, die absolute Souveränität Gottes. Wer kann gegen Gott sein, bestehen? Niemand. Niemand. So, und als Kind Gottes, der weiß, dass er geliebt wird von diesem himmlischen Vater, ihr Lieben, was für eine wunderbare Gewissheit ist es, dass unser himmlischer Vater über allem ist, alles in seiner Hand hält und diese Vollmacht hat. Er braucht sich nicht mit dem Satan zu beschäftigen, er schickt einen Engel. Ja? Und von diesem Engel haben wir schon gelesen, ich denke, es ist derselbe Engel wie in Kapitel 9, da wurde genau dasselbe erklärt, nur andersrum. Der Engel schließt den Abgrund auf und entlässt nun die Dämonen, die in diesem Abgrund sind. Und dann kommen natürlich diese Gerichte, diese furchtbaren Gerichte und diese schreckliche Zeit, wo auch die Dämonen durch die Welt durchziehen und ein Chaos anrichten, ohnegleichen. Ja. Sehr interessant, in der Bibelschule haben wir auch diesen Schlüsseldienst gehabt. Ja. Habt ihr das Wort gehört, Schlüsselgewalt? Schlüsselgewalt, das ist jemand, der Autorität hat. Ja. So, in der Bibelschule haben wir auch diesen Schlüsseldienst gehabt. Ich habe auch diesen Schlüsseldienst gehabt. Wir mussten dann nachts rumgehen und dann sehen, dass alle Türen auf dem Gelände zu sind. Was denkt ihr, warum wir das gemacht haben? Weil wir die Bibel ernst nehmen und verstehen, dass die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist nicht gut. So haben wir Diebe unter uns, oder nicht unter uns hier, aber sonst in unserer Gesellschaft. Ja, wir haben Mörder. Und manche anderen bösen Gestalten. So, wir verstehen, wir leben im Moment in einer Zeit, wo der Satan noch nicht gebunden ist. Ja? Und deshalb gehen wir und schließen wir die Türen ab, oder sollten wir. Ihr kennt vielleicht noch die Zeit, wo es anders war, wo ihr gelebt habt, wo man die Türen nicht abschließen brauchte, wo man die Autos nicht einfach so laufen ließ, weil es in Winnipeg kalt war, damit die nicht ganz zufrieren. Wir leben in einer ganz anderen Gesellschaft heute. Aber selbst damals gab es schon Diebe, oder? Nicht so oft, aber ja. Und hier sehen wir auch, natürlich, die Welt explodiert mit den Menschen. Viele Menschen werden geboren, sind viele Menschen da. Damit meint es auch, dass eben dieses Böse sich vermehrt. Besonders dann, wenn die Menschen die Normen Gottes zur Seite schieben und auf das Wort Gottes nicht mehr hören wollen. Ihre eigenen Vorstellungen haben. Und deshalb haben wir Schlösser, deshalb müssen wir abschließen. Aber das spricht auch von einer bestimmten Ordnung, für mich persönlich. Und ich sehe, wie wunderbar Gott das eingerichtet hat. Und das eine, ich habe das letztes Mal schon angesprochen, der Antichrist und der falsche Prophet, sie werden nicht in den Abgrund geworfen. Ist es euch da aufgefallen? Wo kommen die hin? Die kommen schon in den Feuersee. So, Gott ist fertig mit denen. Ja? Satan wird in den Abgrund geworfen. Das ist ein ganz anderer Ort. Und hier will ich uns auf etwas hinweisen. Die Heilige Schrift hat drei verschiedene Orte in der Gegenwart. Gott hat das so eingerichtet. Ja, wo zum Beispiel die Seelen der Menschen, aller Menschen sind, wo die Dämonen sich befinden und wo eben auch dieser Feuersee ist, die ultimative Hölle, die dann schlussendlich, wo hinein auch der Tod reingeworfen wird zum Ende. Aber diese drei Orte, wenn wir sie durcheinander bringen und denken, es ist ein Ort, dann haben wir ein großes Problem. Dann haben wir ein sehr, sehr großes Problem. dann werden wir manches nicht erkennen, was die Heilige Schrift uns eigentlich mitteilt. Werden wir einiges durcheinander werfen. So, dieser Ort, von dem hier gesprochen wird, ist der Abgrund. Das Wort, was im Griechischen gebraucht wird, ist Abyss. Abyss. Ja, und dieser Ort wird auch noch, ein einziges Wort existiert im ganzen Neuen Testament, das noch diesen Ort auch anders bezeichnet. Es ist das Wort Tartarus, aber es ist dasselbe Ort. So, wer ist in diesem Ort der Heiligen Schrift nach? Die Heilige Schrift sagt uns ganz deutlich, in diesem Ort befinden sich die gefallenen Engel. Ja, die dann zum Beispiel in Kapitel 9 entlassen werden oder wie hier in Kapitel 20, ja, wo Satan nochmal eingesperrt wird, damit er aufbewahrt wird, bis die 1000 Jahre vorbei sind. So, das ist der eine Ort, auf den uns die Heilige Schrift hinweist. Abyss oder Abgrund, der tiefe Abgrund. Der nächste Ort ist Hades. Ja, manche hören das Wort Hades, denken schon an die Hölle, aber es ist nicht die Hölle in dem Verständnis, wie wir das haben. Oder Sheol, das ist das Wort, das hebräische Wort dafür. Und in diesem Ort, in dem Hades, befinden sich die Seelen aller Menschen. Jetzt zur Zeit. Jetzt erschrecken wir. Was ist das denn? Brauchen wir nicht, weil Jesus davon spricht, dass der Sheol zwei, ich sag mal, Abteilungen hat. Ja, die eine Abteilung nennt man Paradies. Abteilung, das hört sich so komisch an. Sektion, ja, das ist ein anderes Wort. Und die zweite Sektion ist das, was wir uns unter der Hölle vorstellen. Erinnert ihr euch an das Gleichnis mit dem armen Lazarus? Ja? So, wo war die Seele des Lazarus? Ja, bei Abraham. Dem ging es gut. Der hat es genossen. Wo war die Seele des reichen Mannes? In dem Abgrund, ja, Abgrund eigentlich ist falsches Wort, aber war auch im Sheol, aber in der anderen Sektion. Und die haben sich gesehen. Ja, die haben sich gesehen. Das ist ein Ort, wo die Seelen aller Menschen sich befinden. Aber auf diesem einen Wort gibt es zwei Sektionen. Und die Seelen aller Menschen, der Heiligen, aber auch solchen, die nicht heilig sind, der Ungläubigen, befinden sich in diesem Ort. Auf was warten die? Die warten auf die Auferstehung. Die warten auf die Auferstehung. Und dann ist dieser Ort, der Ort, den wir als Hades kennen, Sheol, nicht mehr nötig. Der ist nötig im Moment, der wird aber nicht nötig sein später. Ja? Ich werde das gleich beweisen durch eine Schriftstelle. Und dann gibt es noch natürlich diesen anderen Ort, Gehenna heißt das, oder der Feuersee, und davon werden wir auch noch sprechen. Und das ist die Enddestination eigentlich solcher, die ungläubig waren, auferweckt worden sind, ihren Auferstehungsleib gekriegt haben und mit diesem Auferstehungsleib in Gehenna geworfen werden. Es ist nicht die Seelen nachher, die leiden werden, sondern der Auferstehungsleib. Ich werde das gleich beweisen. Sehr, sehr interessant, wie genau die Heilige Schrift ist, ja, und genau uns aufzeigt, aha, so wird das sein, so wird das sein, so wird das sein. So ist es im Moment, so wird es in der Zukunft sein. Ja, so, aber im Moment ist es für uns wichtig zu wissen, dass die gefallenen Engel sich in einem anderen Ort befinden wie die Seelen der Verstorbenen. Ja, so, die Bibel spricht von drei unterschiedlichen Orten. Schaut einmal Psalm 16. Psalm 16, Vers 10. Ich möchte diesen Psalm mal für uns erklären. Es ist einfach zu verstehen, wenn wir eben das sehen, was die Bibel uns sagt über Sheol und über das, was die Zukunft eigentlich des Menschen, ob nun er ein Heiliger ist, sein wird oder ein solcher, der nicht gläubig war. Schaut doch mal, was gesagt wird. David schreibt diesen Psalm. Es ist ein messianischer Psalm, aber zunächst einmal sagt er Folgendes. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich, das Wort, was hier gebraucht wird, Sheol, preisgeben. Meine Seele, sagt dann David, wirst du dem Sheol nicht preisgeben. Wisst ihr, welches Wort gebraucht wird? Das Wort ist überlassen. Ich habe nachgeguckt, das hebräische Wort ist überlassen. So, was sagt David hier? David sagt, dass seine Seele, sein Leib ist ja in der Erde, aber seine Seele ist wo? im Sheol, in diesem, eben bei Abraham, und er sagt, meine Seele wird dort nicht bleiben. Warum nicht? Weil eines Tages sein Leib auferweckt wird, seine Seele in diesen Auferstehungsleib kommt und er wo sein wird? Im tausendjährigen Reich. Deshalb sagt er hier, meine Seele wird dem Totenreich nicht überlassen. Er weiß ganz genau, es ist ein... Wie?
Ein Zwischenstadium.
Ja, ein Zwischenstadium, genau, für die Seele. Es ist ein Wartesaal. Wartesaal auf das, was noch kommt. Ja. Und wie gesagt, ich komme immer wieder zurück zu diesem Gleichnis von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Jesus hat das nicht einfach so erzählt. Es gibt kein anderes Gleichnis, das Jesus erzählt hat, wo er einen Namen nennt. Warum? Weil es ist keine Geschichte, es ist Realität. Es gab wirklich einen armen Lazarus. Es gab wirklich einen reichen Mann, dessen Namen nicht wert ist zu ernennen. Und der arme Lazarus ist bei Abraham. Ja, sehr interessant. Ich habe einen Freund gehabt, der hat einen alten Mercedes gefahren. Und vielleicht kennt ihr diese Mercedes mit den ovalen Lampen. Ist das 200, Andreas? Ich glaube 200, ne?
Strich 8er.
Super Auto. Der ist gelaufen wie eine Nähmaschine. Altes Ding, aber der lief wie eine Nähmaschine. Und dieser, mein Freund, der hat die Originalsitze ausgebaut, rausgeschmissen und hat Recaro-Sitze eingebaut. Diese bequemen. Und er hat die Recaro-Sitze genannt, der Schoß Abrahams. Werde ich nie vergessen. Ich habe einmal sein Auto ausgeliehen, da bin ich woanders nach Süddeutschland gefahren und da saß ich auf dem Schoß Abrahams. Nicht wirklich, aber werde ich nie vergessen. Interessant, ne? Wie das hängen bleibt. Blablabla. Viele Dinge vergisst man, aber den Schoß Abrahams werde ich nicht vergessen. Nun, die Stelle, die hier angesprochen wird, ist also der Abyss oder der Abgrund. Übrigens, und das ist auch eigentlich nicht erstaunlich, wir wissen, dass die Zahl 7 eine sehr, sehr wichtige Zahl ist in der Offenbarung. So, wenn ich euch manchmal frage, was denkt ihr, wie oft dieser und dieser Begriff gebraucht wird? Wenn ihr 7 sagt, zu 99% richtig. Abyss wird 7-mal gebraucht in der Offenbarung und zweimal im Rest des Neuen Testaments. Ja? Lass mich mal gerade sehen, ich muss mich beeilen, so, ich muss hier einiges überspringen. So, aber das ist der Ort, ja, das ist der Ort also, an dem Satan gebunden sein wird für 1000 Jahre. Der wird nichts zu sagen haben. Und dann können wir uns vorstellen, wie herrlich diese Zeit der 1000 Jahre tatsächlich wird. Und ihr Lieben, wir werden das erleben. Wir werden das erleben, ja. Okay, wir kommen zu der zweiten Information, die uns mitgeteilt wird in den Versen 4 bis 6. Schaut einmal, Verse 4 bis 6. Und hier geht es ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es war ein bisschen schwierig einzuordnen, von wem ist eigentlich hier die Rede. Und ich sah die Throne. Naja, wir verstehen, okay, da werden Throne aufgestellt und sie setzen sich darauf. Wir fragen, wer ist sie? Wer ist sie? Wenn wir aber weiterlesen, dann sehen wir, dass hier von Märtyrern die Rede ist, ja? Und ich lese uns einmal aus der neuen Genfer Übersetzung, die das folgendermaßen übersetzt, den Text. Ich sage nicht Wort für Wort richtig, sondern im Sinn richtig. Ja? Dann sah ich Throne und sah, wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten. Es waren die Seelen derer, die dahingerichtet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannten und an Gottes Wort festgehalten haben. Wer ist das? Das sind die Märtyrer der Trübsal. Was wird uns hier gezeigt? Uns wird hier gezeigt, weil wir doch genau wissen, dass wir als Gemeinde ja auch mit Jesus regieren werden und richten werden, dass auch die Märtyrer der Trübsalzeit genau dieselbe Aufgabe haben. Sie werden auferweckt, ja? Ihre Leiber werden auferstehen, ihre Seelen kommen mit den Leibern zusammen und in diesen Auferstehungsleibern, genau wie die Gemeinde, genau wie die alttestamentlichen Heiligen, die auch in dem Auferstehungsleib in das tausendjährige Reich hineingehen werden, werden wir oder werden auch sie eben über die Ungläubigen richten. ja, die zwar durch die Trübsalzeit durchgegangen sind, aber nicht zum Glauben gekommen sind und dementsprechend dann auch gerichtet werden. Worauf ich uns aufmerksam auch unbedingt machen will, ist das Wort enthauptet. Schaut einmal in eure Übersetzung, ich weiß nicht, ob bei euch das Wort enthauptet gebraucht wird. Dieses Wort wird insgesamt im Neuen Testament nur ein einziges Mal gebraucht, und zwar hier im Vers, ja, in diesem Abschnitt. Wir lesen dieses Wort und denken, naja, jetzt weiß ich, was die Art und Weise gewesen ist, wie die Märtyrer dann gestorben sind. Wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, wenn die Heilige Schrift dieses Wort nicht noch einmal gebraucht, dann müssen wir fragen, wie wurde es verstanden zu dem Zeitpunkt, als das Ganze geschrieben worden ist. Ja, und wenn wir Sprachwissenschaftler, die Bibellehrer sagen, dass dieses Wort enthauptet eigentlich ein Allgemeinwort gewesen ist für getötet werden in der damaligen Zeit. So ist es nicht unbedingt. Es kann enthaupten sein, meinen, aber es kann auch was anderes sein, zum Beispiel kreuzigen. Es kann was anderes meinen, dass jemand mit einem Messer getötet wird oder was immer. Ja? So, es könnte Enthauptung meinen, aber es könnte auch eine andere Art und Weise des Tötens meinen. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein in unserem Verständnis dessen, was wir in diesen Text dann hineindenken. Ja? Aber ihr Lieben, das ist, was die Heiligen aller Zeit und auch der Trübsalzeit machen werden. Ja, sie werden auf den Thron sitzen und gemeinsam mit Jesus richten und regieren. Und dann wird hier in dem Text aber der Vermerk gemacht. Übrigens, welche Heiligen? Wir fragen, welche Heiligen? Naja, die Heiligen des Alten Testaments, unter anderem David, unter anderem Abraham, unter anderem Isaac und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann die Heiligen des Gemeindezeitalters, das ist, sind die Gläubigen der Gemeinde, die in der Gemeinde sind, des Herrn Jesu, die entrückt werden, und dann auch natürlich die in der Trübsalzeit als den Märtyrer gestorben sind, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Auch ihre Leiber werden auferweckt, ja? Werden mit den Seelen vereint, und dann dürfen sie, genauso wie wir, mit diesen auferweckten Leibern in diesem tausendjährigen Reich sein. Und das wird ja auch interessant sein. Wie kann das sein, dass zur gleichen Zeit, auf der gleichen Erde, und es wird dieselbe Erde sein wie hier, nur restauriert mit Sicherheit, wie kann es sein, dass Menschen mit natürlichen Leibern da sein werden und andere mit praktisch Supermänner, kann man sagen. Ja? Wir beobachten, wie Jesus, was Jesus getan hat in der Zeit nach seiner Auferstehung, und wir verstehen, hey, wir werden genauso sein können wie er. Ja? Eine Wand wird für uns kein Problem sein, durchzugehen. All die anderen Dinge, aber das ist etwas anderes, ja, was wir seinerzeit vielleicht noch ansprechen werden. So, die Heilige Schrift versichert uns, dass die gestorbenen Ungläubigen der verschiedenen Zeitalter, auch der Trübsalzeit, diese Toten werden nicht auferweckt bis zum tausendjährigen Reich. Erst nach dem tausendjährigen Reich werden alle Toten auferweckt. So, was ist aber mit denen, die ungläubig geblieben sind durch die Trübsalzeit und nun gerichtet werden? Wo kommen die hin? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Aber jetzt ist mir die Frage aufgekommen, ja? Aber die gehen auf jeden Fall nicht ins tausendjährige Reich. So, wo werden sie landen? Ja? Sie sind ja schon, die werden in ihrem natürlichen Leib sein. So, mein Verständnis ist, dass sie immer noch in den Sheol kommen, ja? Getötet werden, in Sheol kommen und dann warten auf ihre Auferstehung, wenn ihre Leibe auferweckt werden oder vielleicht regeneriert werden und dann in Feuersee geworfen, genau wie der Satan, der Tod und all die anderen Verbrecher. Ja, ja, was wollte ich noch sagen, ihr Lieben? Ja, in Vers 5, schaut einmal. Aber das will ich uns einmal verdeutlichen. Und das ist bedeutend, dass wir das verstehen. Schaut einmal, die Gläubigen aller Zeitalter, die alttestamentlichen Heiligen, die Gläubigen des Neuen Testaments, die Trübsalzeitheiligen, sie werden einen neuen Leib haben. Was heißt einen neuen? Einen regenerierten Leib haben. Korinther 15 sagt uns, dass der alte Leib wie ein Same ist, der dafür sorgt, dass wir einen neuen haben. So, wenn wir zum Beispiel einen Samen pflanzen, einen Baumsamen, Ja? Und ein Baum entsteht. So, ist der Baum der Same? Zum Teil ja, aber doch etwas Neues. Ja? Und genauso ist das mit unserem Leib. Ja? So, jetzt wird etwas ganz, ganz Neues sein, aber doch, das Alte spielt noch eine Bedeutung. Es ist wie der Same, der nötig ist eben für das Neue. Und ich habe auch sehr etwas Interessantes gehört, was mir nicht bewusst war. Ihr Lieben, selbst bei der Verbrennung, ich bin nicht für die Verbrennung, ich sage den Leuten, es, ja, sie sollten es lieber nicht machen, aber selbst bei der Verbrennung, das hat der Professor Roger Libby gesagt, habe ich noch nie gehört, er sagt, selbst bei der Verbrennung bleiben alle Atome, die unseren Leib ausmachen, intakt. Nichts wird verbrannt. Ist Gott in der Lage, aus den Atomen, die unseren Leib ausmachen und die dann in der Asche sind, einen neuen Leib wiederherzustellen? Aber natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Ja? Er sagt, weil das meiste in unserem Leib Wasser ist, deshalb ist vieles weg. Aber die Asche, die bleibt, sagt, das sind alle Atome, die notwendig sind, um ein Leib zu haben. Ist das nicht faszinierend? Das ist gewaltig. Kein Atom vergeht, bleiben. Und Gott ist in der Lage, eben diese Atome zu nehmen und ein Leib, Auferstehungsleib daraus zu machen. Okay, schaut einmal Vers 5. Hier wird von der ersten Auferstehung gesprochen. So, was ist die erste Auferstehung? Ja. Wer sind die Teilnehmer der ersten Auferstehung? Wir haben schon darüber gesprochen. Ich will das Ganze nur noch einmal unterstreichen für uns jetzt. Es gibt die erste und die zweite Auferstehung. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung zum Leben. Man nennt sie auch die Auferstehung, die bessere Auferstehung zum Beispiel nach Hebräer. Ja? Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 5, 29, verwundert euch aber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, aber die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. So, Jesus platziert das nebeneinander, die erste und die zweite Auferstehung. Wenn wir bei diesem einen Vers bleiben, bei manchen anderen nur bleiben, dann denken wir, oh, es ist der gleiche Augenblick, die erste, die zweite Auferstehung. Wir müssen die ganze Schrift studieren und überlegen, was die Schrift uns wirklich sagt im Zusammenhang eben dieser Dinge, wie die erste Auferstehung oder die zweite Auferstehung. So, wenn wir das ganze Bild betrachten, dass uns die Heilige Schrift darreicht im Zusammenhang der ersten Auferstehung, dann verstehen wir, aha, es geht hier eigentlich nicht um einen, um einen Moment, wo die erste Auferstehung stattfindet, sondern um ein Programm. Wie können wir das sagen? Hat der Herr Jesus an der ersten Auferstehung, hat er Teil daran? Ja. So, die erste Auferstehung hat schon stattgefunden. Wo? Bei der Auferstehung Jesu. Und im Moment ist Jesus der Einzige, der diesen Auferstehungsleib hat. Wo wird die erste Auferstehung noch sein? Wir sagen bei der Entrückung der Gemeinde. Warum? Weil uns gesagt wird, was passiert mit den Entschlafenen? Ja, die werden auferweckt, ihre Leiber werden verwandelt. Das ist die erste Auferstehung zum Leben. Wo wird die erste Auferstehung noch sein? Vor dem tausendjährigen Reich. Da, wenn die alttestamentlichen Heiligen aus dem Staub kommen, ja, und ihre Leiber verwandelt werden und diesen Herrlichkeitsleib dann haben, mit dem sie dann in das tausendjährige Reich gehen. Was ist die zweite Auferstehung? Die zweite Auferstehung ist die Auferstehung zum Gericht oder zu der Verdammnis. Wer nimmt an dieser Auferstehung teil? All diejenigen, die seinerzeit gelebt haben, aber ihr Leben Jesus Christus nicht anvertraut haben oder dem Messias nicht vertraut haben. Ja? Und wie gesagt, die Schrift hat drei Bezeichnungen für diese erste Auferstehung. Es ist die Auferstehung zum Leben, es ist die Auferstehung der Gerechten, es ist die bessere Auferstehung nach Hebräer. Ja? Aber für die eine Auferstehung, die zweite Auferstehung, hat sie eigentlich nur einen Namen, das ist die Auferstehung zu der Verdammnis oder zu dem Gericht. Ja. Ihr Lieben, ja, wir hören diese Dinge, wir sind vielleicht erstaunt über diese Dinge, erstaunt deshalb, weil wir eine genaue Ordnung sehen, ja, die unser himmlischer Vater gemacht hat und wir verstehen, es ist gewaltig, gewaltig auf der einen Seite, weil uns als Menschen, die zu Jesus gehören, doch eine wunderbare Zukunft erwartet. Auf der anderen Seite ist es doch etwas sehr Trauriges, weil wir das eine verstehen. Die Verdammnis, die ewige Verdammnis ist für die Ewigkeit. Und wie werden die Ungläubigen die Verdammnis dann erleben? Nicht nur in ihrer Seele. Die werden die Verdammnis, das ewige Feuer erleben in ihrem Leib, der für die Ewigkeit fertig ist, aber der dann nicht in die Herrlichkeit gelassen wird, sondern eben in der Verdammnis bleibt. Es ist etwas Schreckliches. Und das muss uns eigentlich ermutigen, ihr Lieben, von Jesus zu sprechen, immer wieder auf Jesus hinzuweisen, davon zu reden und zu sagen, weißt du was, als ein ungläubiger Mensch, du hast keine gute Zukunft. Überleg dir bitte, lese die Bibel bitte, vertraue dein Leben Jesus Christus an. Dich erwartet etwas Furchtbares, wenn du nicht zu Jesus gehört. Ja. Ich möchte eine lustige Geschichte erzählen. Es ist ein ernstes Thema. Es ist solch ein ernstes Thema. Und als ich über diese Dinge nachgedacht habe, ich habe gedacht, boah, wow. Auf der einen Seite, ich habe es so gut. Ich habe es so gut, weil ich mein Leben Jesus Christus gegeben habe. Ich habe es nicht verdient, dass ich gerettet werde, das weiß ich. Aber in seiner Gnade hat Jesus mich angenommen. Ich vertraue ihm. Ja, auf der anderen Seite sehe ich diese Menschen, die in eine Ewigkeit hineingehen, die einfach schrecklich ist. Ich möchte mit einer Geschichte, eigentlich mit zwei Geschichten, einer Geschichte und einer Illustration dann diese Predigt beenden. Ich habe von einem jungen Mann gelesen, der zu seinem Chef kommt und sagt, Chef, meine Oma ist gestorben. Ja, kann ich bitte frei haben, um zum Begräbnis der Oma zu gehen? Oh, der Chef sagt, natürlich, nimm dir ruhig Zeit und mein herzliches Beileid. So, der junge Mann ist weggegangen. Am nächsten Tag kommt er wieder und der Chef holt ihn ins Büro und sagt, hör mal, glaubst du eigentlich an die Auferstehung der Toten? Und der junge Mann sagt, ja, natürlich. Sagt er, das ist interessant, sagt der Chef. Gestern, als du bei der Beerdigung deiner Großmutter gewesen bist, war deine Großmutter hier, die wollte dich besuchen. Ja. Naja, okay. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich dachte, ich erzähle euch. Aber schließen will ich mit einer Illustration. Vielleicht war das die Großmutter mütterlicherseits, ich weiß es nicht. Ach Mensch, Leute lassen sich was einfallen. Das ist furchtbar. Aber diese Geschichte ist eine wahre Geschichte und zwar von einem großen Wissenschaftler, englischen Wissenschaftler mit dem Namen Michael Faraday. Der hat im Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt, war ein Christ und er lag auf dem Todesbett. Und weil er so ein bekannter Christ war und nun leidend auf dem Todesbett lag, kam ein Journalist und er wollte dann manche Dinge hören aus dem Munde dieses bekannten Wissenschaftlers. Und dann hat er diese Frage, eine Frage gestellt. Er sagt, Mr. Faraday, haben Sie Spekulationen, das ist das Wort, was er gebraucht hat, angesichts des Todes und des Lebens danach? Und Faraday sagte zu diesem Journalisten Folgendes. Er sagte, Spekulationen habe ich nicht, die brauche ich nicht zu haben. Er sagt, mein Leben ist gegründet auf Sicherheiten. Er sagt, ich weiß, wohin ich gehe. Und er sagt, das ist meine Sicherheit. Er sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann sagt er, und weil er lebt, deshalb werde auch ich leben. Und ihr Lieben, das ist die Sicherheit, in der wir leben dürfen, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß auch, dass weil er lebt, weil er den Sieg über den Tod errungen hat, ich auch leben werde mit ihm. Ja, ich bin dem Sieger zugestellt, nicht weil ich besonders herrlich bin oder was weiß ich, sondern es ist Gnade ohne Ende, Gnade ohne Ende.